Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrhein. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen, die mit mir über die jüngsten Ereignisse beim Club sprechen. Und das sind zwei sehr vertraute Stimmen. Sie kommen aus dem Total beglückt Universum. Die Kollegen von Clubfans United, von unserem Kooperationspartner, die haben noch Osterferien. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und damit möchten wir natürlich jetzt erstmal, oder möchte ich meine Gäste begrüßen. Das ist zum einen Markus Schulz. Hallo Markus.
Hallo Felix.
Und zum anderen Max Rossmehl. Hallo Max.
Servus zusammen.
Ja, wir wollen uns über das erste Sommerspiel des ersten FC Nürnberg im Jahr 2019 unterhalten. Warm war's in Leverkusen, das kann Max bestätigen, wir waren beide da. Gut war's nicht, das können wir auch gleich vorwegnehmen. Das soll, wie gesagt, heute vor allem Thema bei uns sein. Wir wollen uns aber auch noch über zwei Dinge abseits des Platzes unterhalten, nämlich das Lizenzierungsverfahren des DFB bzw. der DFL und über ein Interview, das Ex-Trainer Michael Köllner dem Bayerischen Rundfunk in Person von Markus Othmer gegeben hat. Und natürlich wollen wir abschließend vorausblicken auf das Spiel, auf das niemand wartet, auf das Spiel gegen den FC Bayern und dann natürlich auch noch tippen. Anfangen wollen wir aber, wie gesagt, mit der Aufstellung, mit den Highlights des Spiels gegen Bayer 04 Leverkusen. Und Markus, es war zum dritten Mal dieselbe Aufstellung, die Boris Schommers wählte. Es gab lediglich eine Änderung im Kader. Misicjan kehrte da zurück. Das war nachvollziehbar, das war erwartbar. Dafür Palacios raus. Da war jetzt nichts, was sonderlich überrascht hätte, oder?
Nee, und ich muss auch sagen, so wenn man sich die letzten Spiele angesehen hat, so wirklich einen Grund gab es nicht. So viel ich mitbekommen habe, ist Knöll ja auch noch verletzt, fällt aus. Er wäre noch eine Alternative für einen Kader gewesen, aber wegen Verletzung ist das Ganze eben nicht relevant gewesen und von daher sowohl die Startelf als auch der Kader das, was man sich erwarten konnte.
Ja, Törleß Knöll als Stürmeralternative. Wir werden im Laufe des Podcasts darauf zu sprechen kommen, dass es die so momentan im Kader des ersten FC Nürnberg dann nicht mehr gibt. Zu Michael Ishak wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen, aber du hast es angesprochen, fehlt verletzt. Max, wie gesagt, die Aufstellung, die war jetzt keine Überraschung. Da müssen wir niemandem was vormachen. Die hätte man einfach auch vorher so bekannt geben können in der Pressekonferenz. Das große Fragezeichen, das über diesem Spiel schwebte, um das vielleicht noch kurz mal vorher mit aufzunehmen, war, welche Entwicklung hat die Mannschaft unter Boris Schommers jetzt genommen? Die drei Spiele zuvor gegen Abstiegskandidaten, die waren durchaus so, dass man den Eindruck hatte, dass auch fußballerisch ein Schritt nach vorne gemacht worden. Aber dann stellt sich eben die Frage, wie spielt die Mannschaft gegen Top-Teams? Präsentiert sie sich so gegen Bayer Leverkusen, wie sie es eben gegen Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt etc. getan hat? Das war das große Fragezeichen vor dem Spiel, oder?
Ja, und also für mich war das auch ziemlich zu erwarten. Also ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass wir da groß das Spielen anfangen, obwohl wir das in der Woche davor zu Hause gegen Schalke eben nach langer, langer Zeit mal wieder so ein bisschen in die Pflicht genommen wurden, weil eben Schalke so schwach aufgetreten ist und wir eben auch die Räume bekommen haben, um mal wieder den Ball so ein bisschen laufen zu lassen. Aber wie gesagt, so groß war die Frage für mich gar nicht. Was mich tatsächlich an der Aufstellung ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Kubo keinen Platz bekommen hat, weil ich denke jetzt gerade, wenn man so sieht, irgendwie, wir suchen gerade nach jedem kleinen Strohhalm, nach dem wir irgendwie greifen können. Und ich habe es mich einfach gefragt, warum man nicht mal den Kubo vielleicht dann trotzdem reinstellt, der vielleicht durch sein Tor so ein bisschen einen Aufschwung bekommen hat und so ein bisschen diesen Selbstbewusstseinsschub, den man auch so vermisst hat die letzten Wochen. Also das war eher für mich dann so die Frage, aber dass wir da jetzt ein Feuerwerk abzaubern beziehungsweise irgendwie das Heft in die Hand nehmen und da jetzt groß auf Pressing gehen, habe ich eigentlich nicht erwartet. Also die Spielweise war eigentlich ganz, ja, ganz nach dem, was ich geglaubt habe, was kommen wird.
Kubo in der Startelf, war das für dich eine denkbare Option, Markus? Ich muss gestehen, für mich nicht.
Also sagen wir mal so, so wie Kubo bislang eingesetzt wurde, eben entweder links oder rechts auf dem Flügel, war er für mich auch keine Alternative. Ich würd mir trotz allem ganz gern mal wünschen, ihn mal wirklich in zentraler Rolle im Mittelfeld zu sehen, was er eigentlich, was ich so mitbekommen habe, ja seine Wunschposition ist. Aber die Zentrale ist halt momentan mit Eras auf der 6 und vor ihm Löwen und Behrens ziemlich gut besetzt. Und von daher glaube ich auch, dass die Mannschaft sich mehr oder minder dann selber aufgestellt hat. Zumal ich glaube halt auch wirklich nicht, dass das bei Kubo mehr als ein Strohfeuer jetzt war. Ja, er hat ein Tor geschossen, aber mir fehlt aufgrund der Entwicklung, die er jetzt in dieser Saison genommen hat, so ein bisschen die Hoffnung, dass er sich da noch als große entscheidende Alternative hervortun könnte.
Ja, die Personalie Julia Kubo ließ uns am Anfang alle hoffen und ja, führte dann leider zu relativ großen Enttäuschungen und Frustrationen. Soll jetzt aber auch gar nicht so übermäßig Thema sein. Wir wollen uns jetzt vor allem erstmal die ja, Highlights der Partie angucken, die aus Sicht des ersten FC Nürnberg natürlich eher Lowlights waren. Drei Stück haben wir rausgepickt. Eins in der ersten Halbzeit, zwei in der zweiten Halbzeit. Und die eine Situation, Markus, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Du hast es vorm TV gesehen. Kannst du es vielleicht da auch nochmal ein bisschen anders einschätzen als wir im Stadion? Die betrifft Eduard Löwen, der über die halblinke Seite erst an Tah vorbeiging und dann in den Strafraum dort auf Bender auflief, zu Fall kam, den Elfmeterpfiff gerne gehabt hätte, ihn, ich denke, das können wir vorwegnehmen, folgerichtig auch nicht bekam. Wie hast du das Ganze vor dem Fernseher wahrgenommen?
Also es war natürlich schon die Hoffnung irgendwie da, dass da jetzt ein Pfiff in welcher Art und Weise auch immer ertönt. Ich sag mal so, wenn Löwen sich bei der ersten Attacke, die er noch deutlich vor der Strafraumgrenze, wenn er da wirklich zu Fall gekommen wäre, dann hätte Schiedsrichter Winkmann gar nicht anders gekonnt, als auf Freistoß zu pfeifen. So ist er halt weiter in den 16er mit reingelaufen. Und da stand ihm dann halt Bender im Weg und die beiden sind aufeinander aufgelaufen. Das war dann für mich auch keine Szene, wo ich jetzt gesagt hätte, da müsste man zwingend Elfmeter pfeifen. Wobei man auf der anderen Seite natürlich auch sagen muss, das sind in dieser Saison schon einige Szenen mit Elfmeter von Schiedsrichtern bewertet worden, selbst nach Videobeweis. Aber ja, es war in Ordnung, da weiterlaufen zu lassen. Wie gesagt, Freistoßpfiff wäre in Ordnung gewesen.
Ja, ein Unrecht gleicht ja das andere nicht wieder aus. Deswegen wollen wir ja eigentlich auch gar keinen Elfmeter an der Stelle fordern. Max, wie hast du die Situation im Stadion wahrgenommen? Mir persönlich ging es so, dass ich zunächst dann natürlich nicht so richtig auf den Schiedsrichter geachtet habe. Dachte, er hätte auch Vorteile entschieden und der hat sich ja dann nicht so richtig eingestellt, weswegen mich das so ein Stück weit schon aufgeregt hat, dass es dann nicht wenigstens quasi aufgrund des ausbleibenden Vorteils den Freistoßpfiff gegeben hat. Wie hast du es wahrgenommen?
Naja, ich sag mal so, also grundsätzlich siehst du ja, wenn du im Stehbereich und gerade im Auswärtsbereich stehst, so also manche Situationen ein bisschen anders. Zudem war ja hier noch der Fall, dass quasi ja der liebe gute Löwen also quasi auf die Kurve auf uns zugekommen ist und die Aktion dadurch so ein bisschen verdeckt war. Ich habe dann tatsächlich in dem Moment gleich mein Kumpel vom Fernseher angeschrieben und gefragt, ob das ein Elfer war oder nicht. Aber für mich sah das natürlich erstmal nach Elfer aus, weil eben ja die Aktion verdeckt war durch den Verteidiger. Aber das ist natürlich dann immer, ja, das ist immer eine sehr, sehr emotionale Sache. Da ich ja dann am Samstag mit dem Auto angereist bin, dann doch aber rationaler als sonst. Und von daher, klar ist es dann schade, wenn du so einen Freistoß nicht kriegst. Aber ja, so über den ein oder anderen ausbleibenden Pfiff haben wir uns ja diese Saison auch schon beschweren können.
Ja, in der Wiederholung ist es dann irgendwie, glaube ich, auch zu sehen, dass Winkmann da, ich glaube, dieses Vergehen von Tah entweder gar nicht richtig sieht, vielleicht auch dadurch, dass Löwen sich da nicht fallen lässt und es deswegen dann auch gar nicht zurückpfeifen kann. In jedem Fall wären Elfmeter ja eine falsche Entscheidung gewesen. Ansonsten war es eine erste Halbzeit, die ja eher arm an Höhepunkten war. In der zweiten Halbzeit ging es dann ähnlich erstmal weiter. Wir gucken uns das dann im zweiten Take nochmal ein bisschen genauer an. Aber wollen jetzt vor allem natürlich auf die 61. und die 86. Minute gucken. Ich glaube, es war die neunte Ecke, wenn ich mich richtig erinnere. Die wurde dann einmal mehr von Brandt getreten. Leverkusen mit einer etwas seltsam anmutenden Aufteilung. Und Alario köpft den Ball Richtung Tor. Tim Leibold. Ja, haut ihn artistisch wieder raus. Ich würde mir wahrscheinlich sämtliche Bänder sehen und weiß der Geier was reißen, wenn ich das machen würde. Und ja, Winkmann pfeift im ersten Moment gar nicht, pfeift dann aber doch noch, zeigt auf die Uhr und ja, nach Goal Control gibt er dann den Treffer zum 1:0 für Bayer Leverkusen, Markus.
Ja, das war dann, man kann eigentlich sagen, nach dem Spielverlauf fast schon irgendwie logisch. Leverkusen hat uns gerade nach der Halbzeit doch recht gut hinten reingedrängt, ist aber aus dem Spiel raus nicht wirklich so richtig gefährlich geworden. Aber anders war es dann halt eben nach dieser Ecke, die wirklich gut getreten war. Alario erwischt das Ding auch wirklich schön. Und Tim Leibold stand zwar im langen Eck, aber hat ihn halt leider erst ein ganzes Stück hinter der Linie erwischt. Von daher, ja, das Tor zurecht gegeben und war halt ärgerlich, weil unsere Abwehr irgendwie aus dem Spiel raus bis zu dem Zeitpunkt nicht zu überwinden war. Aber es war. Man muss es ganz deutlich sagen, es war auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt auch eine verdiente Führung für Bayer Leverkusen.
Max, wie hast du das dann im Gästeblock erlebt? Das ja, Tor fühlte sich aus meiner Warte so unfassbar unnötig an, weil wir bis dato die Ecken eigentlich auch ganz gut verteidigt hatten. Dann stellte Leverkusen eben schon bei der Ecke zuvor sehr, sehr viele Männer an den ersten Pfosten. Da hatte dann Christian Martini ja unglaubliche Probleme beim Rauslaufen in der Variante, in der dann das Gegentor fiel. Da war es ähnlich, war es nicht ganz so extrem. Ball lag im Tor. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss doch nicht sein.
Ja, aber auch so ein bisschen einfach die logische Konsequenz. Also bis zu dem Zeitpunkt, wenn du sagst, die neunte Ecke, ich weiß gar nicht, wie es dann am Ende statistisch ausgesehen hat. Also wir hatten auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt selbst gar keine Ecke irgendwie produziert. Und die Leverkusen haben sich ja dann auch, nachdem die ersten paar Ecken ja, verursacht wurden, eben auch was einfallen lassen. Also man hat das ja dann auch gesehen, dass sie wirklich umgestellt haben. Und ich glaube, die ersten Piken immer so geschlagen wurden, dass eben der Fünferraum gerade sehr, sehr zugestellt war. Haben dann eben in so einer Eckenserie, wo es mal drei, vier Ecken am Stück gab, das eben auch umgestellt und ja, auch zu dem Zeitpunkt wirklich in meinen Augen absolut verdientes 1:0, weil einfach die Spielanteile höher waren. Klar, aus unserer Sicht super ärgerlich, denn die Verteidigung stand wie immer gut, aber ja, wenn du halt irgendwie schon 10 Ecken reinkriegst und auch schon zwei, drei Situationen aus dem Spiel raus Glück hattest, dass es nicht klingelt, dann eben auch einfach, ja, sag ich mal, der Überlegenheit der Leverkusener geschuldet zu dem Zeitpunkt.
Die Eckballstatistik am Ende lautete 11:1 übrigens, um das noch aufzuklären. Ja, ich glaube, bei mir, da war in dem Moment vor allem auch so die Hoffnung da, dass wir da womöglich mal auch einfach so ein Spiel sehen, wie es ab und zu Freiburg gelingt, wie es Frankfurt vor ein paar Jahren mal gegen die Bayern gelungen ist, wo zwar der Gegner 1.000 Millionen Mal gefühlt schießt, aber eben nicht richtig gefährlich wird, und du dann am Ende da womöglich, ja, auch mal so einen glücklichen Punkt mitnimmst. Lasst uns auf die zweite Szene mit Torabschluss oder mit Torerfolg blicken. Kevin Volland in der 86. Minute wieder nach dem Einwechselspieler Alario, oder da war wieder Einwechselspieler Alario beteiligt, diesmal als Vorlagengeber. Da waren dann alle Hoffnungen dahin, Markus.
Ja, das war echt eine super, super ärgerliche Geschichte. Ich meine, der Club hat dann doch ein bisschen seine Offensive angekurbelt nach dem 0:1. Haben ein bisschen mehr Druck aufgebaut und ich habe es ja in unserem Facebook-Chat auch noch geschrieben gehabt, kurz zuvor, dass Lukas Bauer heute ein richtig gutes Spiel macht. Und umso tragischer, dass gerade er dann diesen katastrophalen Fehlpass in der Vorwärtsbewegung spielt, den Brand dann halt aufnimmt und auf Alario dann gespielt hat. Und der hat dann das Auge noch bewiesen, hat zum Volland noch rübergelegt, der so auf der linken Seite dann komplett freistand und es war dann eben, ja, der Genickstoß, also der letzte Punkt. War zu dem Zeitpunkt ein bisschen ärgerlich, gerade eben, weil wir wirklich drauf und dran waren, ein bisschen Druck nach vorne zu entwickeln, was halt in der ersten Stunde des Spiels so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Aber ja, nach dieser Szene war das Ding dann halt endgültig durch.
Ja, da war der Drops dann gelutscht. Eine 4:4-Situation, die dann Leverkusen letzten Endes auch einfach gut ausgespielt hat. Das muss man dann halt so sagen. Kevin Volland dann ja mit der Spitze vorbei an Verteidiger und Torwart dann das Ding ins lange Eck buxiert und damit dann das Spiel entschieden. Warum am Ende dieser Sieg für Leverkusen verdient war und der Club ja vielleicht trotzdem mehr da hätte mitnehmen können, das besprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt. Wie gesagt, später dann noch die Themen Michael Köllner und natürlich auch die Lizenz, die der erste FC Nürnberg erhalten hat.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Gerade eben haben wir uns bei Total Beklubbt die High- bzw. Lowlights aus Sicht des ersten FC Nürnberg aus dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen angeguckt. Und nun wollen wir hier auf meinsportpodcast.de einfach mal noch schauen, wieso das Ganze denn am Ende ja verdient und irgendwo doch ein bisschen unnötig vielleicht auch war. Zu Gast sind immer noch Markus und Max hier bei Total Beklubbt und Markus, das war so ein Spiel, von dem man den Eindruck hatte, dass zumindest nach den ersten 45 Minuten da beide lange spielen können und es fällt kein Tor. Man muss aber auch sagen, dass Leverkusen es eben verstanden hat, in den zweiten 45 Minuten den Druck dann schon ein Stückchen höher zu fahren, den FCN einfach nicht mehr so hoch verteidigen zu lassen und vor allem dann eben das geschafft hat, was der erste FC Nürnberg wahrscheinlich auch hätte irgendwie mal schaffen müssen, nämlich eine ganze Reihe von Standardsituationen zu generieren und dann eben so letzten Endes die Verteidigung des FCN zu knacken.
Ja, man hat bei Leverkusen halt auch ganz einfach gesehen, was die für eine individuelle Klasse da in ihrer Offensive da drinstehen haben. Ne? Also Brandt hat für mich ein Riesenspiel gemacht, Havertz ein bisschen abgetaucht, dafür Volland vorne drin enorm viel gewuselt, Alario nach seiner Einwechslung ziemlich viel Betrieb auch gemacht, wenn auch teilweise sehr unglücklich. Aber ja, die Schlagzahl, die Leverkusen in der Offensive dann halt vorgelegt hat, hat eben dann auch dazu geführt, dass dann irgendwann dir so ein paar kleine Konzentrationsfehler auch in unserer Defensive dann drin waren, die dann eben wie zum Beispiel bei der Situation zum 1-0 nach der Ecke zum Torerfolg geführt haben oder aber dann eben kurz vor Schluss als Bauer dann in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren hat. Und das haben sie dann halt gnadenlos ausgespielt. Man muss sagen, Leverkusen hat enorm viel Geduld auch bewiesen, auch wenn sie sehr oft, denke ich, die falsche Entscheidung in ihrem Offensivspiel getroffen haben, dass sie sehr oft auf dem Flügel ausgewichen sind, wo sie vielleicht einfach den Ball hätten in die Tiefe durchstecken müssen, kann man jetzt sagen, dass das ein Fehler oder auch eine Schwäche von Leverkusen an dem Tag war. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es kommt immer darauf an, wie einen der Gegner dann spielen lässt. Und unsere Defensive hat es bis dahin eigentlich schon recht gut gemacht. Aber wir sind halt einfach auch nicht in der Lage, wirklich über 90 Minuten die Defensive so gestaffelt zu halten, dass wir eben dann so ein Spiel dann auch mal zu Null spielen und dann hoffen, dass wir nach vorne dann hin noch irgendetwas bewegen. Und das war im Prinzip, kann man sagen, so ein typisches Spiel dieser Saison. Hinten relativ gut gestanden, dann zweimal nicht aufgepasst, nach vorne viel zu wenig Betrieb und dann verlierst du halt gegen Leverkusen einfach mal 2-0.
Markus spricht so ein paar Punkte gleich an. Manche davon haben auch die Leverkusener Spieler nach dem Spiel angesprochen. Also Mitchell Weiser beispielsweise sprach ja eben auch davon, dass sie es geschafft haben, den FCN müde zu spielen. Ich glaube, Julian Brandt war es, der sagte, dass man da eben durchaus geduldig war, dass man auch immer wieder versucht hat, den besser postierten Mitspieler zu finden. Ich möchte mal auf diesen Punkt vor allem eingehen, der von Markus angesprochen wurde bezüglich, dass die Leverkusener sich haben immer wieder auf den Flügel verlagert oder verlagern lassen. Das ist nämlich meiner Meinung nach ja durchaus was der erste FC Nürnberg gezielt forciert. Das ist was, das haben wir gegen andere offensiv starke Gegner unter Boris Schommers meiner Meinung nach auch schon gesehen. Das liegt, denke ich, eben daran, dass wir mit Eras, Mühl, Everton, wahlweise Markreiter, drei sehr kopfballstarke Spieler im Zentrum haben, dass wir das Zentrum außerdem halt durch die Staffelung im 4-1-4-1 respektive dann eben 4-3-2-1 im Defensivverbund, dass wir da das Zentrum unglaublich gut dicht machen können und damit dann einfach Qualitätsnachteile überbrücken können oder überdecken können und sich solche Flanken natürlich viel, viel leichter klären lassen als irgendwelche Sprintduelle, wo wir ja auch nicht unbedingt immer so mega gut aussahen. Ist das eine Einschätzung, die du teilen würdest? Ist das auch deiner Meinung nach eine Herangehensweise unter Boris Schommers oder siehst du da eher einen fehlgeschlagenen Leverkusener Matchplan?
Nee, also es ist ja auf jeden Fall was ich irgendwo abgezeichnet hatte in den letzten Spielen. Und was man halt auch in der ersten Halbzeit besonders gesehen hat, ist halt, dass Spieler wie Havertz oder wie Brandt, die halten sich da halt irgendwie kurz hinterm 16er auf und versuchen irgendwie die Steckpässe halt dann trotzdem durchzustecken. Das haben wir ja irgendwie ganz gut verteidigt. Nur das große Problem, was ich halt sehe, ich meine, es klappt echt gut und man ist halt dann wirklich auch sehr, sehr viel beschäftigt in der Defensive. Aber das Problem ist halt, dass wir wirklich es auch schaffen, häufig die Bälle zu erobern, aber damit halt nichts anfangen können. Also gerade in der ersten Halbzeit sah das ja bis zum letzten Drittel noch ganz gut aus. Aber dann schaffen wir es halt auch nicht, wenn wir mal irgendwie eine Kontersituation laufen. Und das ist ja wirklich was sich schon durch die ganze Saison zieht, wo wir meiner Meinung nach natürlich letztes Jahr irgendwie auch cooler geblieben sind, aber wo halt jetzt auch immer so ein Riesendruck direkt auf die Mannschaft kommt, dass du halt diese Konter Situation wirklich eiskalt nutzen musst, wenn du in unserer Situation bist. Und ja, das schaffen wir halt einfach nicht. Also auch, ich habe es ja dir schon im Persönlichen gesagt, also ein Spieler wie Ishak, der ja auch wieder ein, zwei Szenen hatte, wo seine Aufgabe ja den Ball irgendwie zu halten und zu verteilen, wo das ja halt irgendwie gnadenlos schief geht und er den Ball wirklich kurz hinterm 16er bei uns dann verliert, wo er den Ball einfach nach vorne spielen könnte und auch die Pässe teilweise so unpräzise sind, ja, dass sie einfach nicht mehr verwertbar sind für die Mitspieler, wenn man das schafft. Denn wir hatten wirklich viele, viele Möglichkeiten, wo ein Bauer oder ein Leibold in dem Spiel wirklich den Ball in einer guten Position gewonnen hat. Aber wir kriegen es halt nicht irgendwie in Offensivaktionen umgemünzt. Und das zahlt sich halt irgendwie so aus, dass das dann am Ende des Spiels irgendwie ein, zwei Chancen sind, wie die Chance von Löwen. Und da sind wir halt nahezu schon verdammt zu treffen mit der Spielweise, in der wir da doch relativ passiv und ja, reaktiv waren in dem Spiel.
Florian Zenger hat ja seine Analyse bei Clubfans United im Prinzip auch so überschrieben. Zu viele schlechte Entscheidungen hat er sie genannt. Markus, ist das eine Beobachtung, die du auch gemacht hast, die Max hier anspricht, dass wir, also diese eine Situation mit Ishak, die ist mir noch sehr gegenwärtig, das ist, glaube ich, kurz vor dem 1-0, als dann Weiser aus der Entfernung einfach draufhält, nachdem er ihm da den Ball abgenommen hat, kurz nach einer Ecke für Leverkusen, dass da ja Situationen einfach versanden, weil ja, manch einer vielleicht einfach nicht das Bundesliga-Niveau hat, weil manchmal der eine ja den Ticken anders denkt als der andere. Ich denke da an die Situation mit Ishak und mit Pereira, wo vielleicht dann auch einer mal zu viel möchte. Löwen hat ja da durchaus Kerk eine gute Situation geraubt. Ist es letzten Endes, zumindest jetzt in diesem Spiel, eine Ansammlung vieler kleiner Dinge gewesen, die dazu führen, dass es am Ende eben tatsächlich nur zweieinhalb Chancen sind und von denen bist du dann verdammt eine zu machen, weil du zwar bis zu einem gewissen Zeitpunkt ganz gut spielst, aber dann eben den finalen Pass nicht findest, der Laufweg nicht stimmt und ja, letzten Endes so die Situation im Sande verläuft?
Ja, das war auf jeden Fall in diesem Spiel recht deutlich zu beobachten, aber ich gehe noch weiter. Im Prinzip setzt sich ja die eigentlich über die gesamte Saison hinweg schon fort. Die eine Szene hast du angesprochen, das Zusammenspiel Ishak Pereira. Da habe ich mich dann auch genötigt gesehen zu sagen, wenn wir jetzt noch Spieler hätten, die diese genialen Ideen, die Pereira dann doch hin und wieder dann hat und die jetzt auch immer öfter zum Tragen kommen, wenn da die Mitspieler da entsprechend das voraussehen könnten oder eine ähnliche Denke in ihrer Spielweise hätten, da wäre ganz andere Dinge dann noch möglich. Das war ja diese eine Szene, als Pereira dann damit gerechnet hat, dass Ishak vorne dann noch kreuzt und seinen Ball dann aufnimmt, aber er eben dann einfach nur gerade Richtung Tor gegangen ist. Und ja, es ist halt ärgerlich, ne? Weil das unterscheidet unser Spiel im Moment ein bisschen von der typischen Spielweise damals unter Dieter Hecking. Bei Hecking war es ja auch so, erstmal die Defensive möglichst stabil stehen, unangenehm für einen Gegner zu sein und dann immer darauf zu hoffen, dass wir mal irgendeinen Konter oder einen Standard einfach mal entsprechend ausspielen. Aber da fehlt es im Moment halt ganz einfach. Ich weiß nicht, ob es mangelnde Eingespieltheit ist oder ob es nicht doch wirklich so ist, dass das Spielermaterial ganz einfach für die erste Bundesliga gegen einen Großteil der Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Leverkusen einfach nicht reicht.
Ja, das ist die große Frage. Reicht das Spielermaterial mitunter einfach nicht? In gewissen Punkten muss man es wahrscheinlich ein Stück weit annehmen. Also ich will mich jetzt gar nicht auf Michael Ishak einschießen. Ich will den auch gar nicht jetzt hier in die Tonne kloppen. Aber dass ein Stürmer mal kreuzt, das gehört für mich dann irgendwie doch zum Fußballer-ABC. Und insbesondere in so einer Situation, wo dann eben ja der ballführende Spieler leicht versetzt neben dir läuft, wo beide auch auf die Verteidiger zulaufen. In dem Moment, wenn du kreuzt, bringst du ja natürlich auch Unordnung in die Verteidigung, zwingst die zum Handeln. Also da haben wir hier im Podcast ja auch schon mehrfach drüber geredet und das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Kombinationsfußball, sondern natürlich auch mit einer gewissen Abschlussschwäche zu tun, die der erste FC Nürnberg hat und die sich in einem gewissen Maße jetzt weniger im Spiel gegen Bayer Leverkusen, aber vor allem in den beiden Partien davor, dann natürlich auch tabellarisch aufgrund fehlender Tore bemerkbar macht. Und 24 Tore nach, 30 Spielen, die kommen halt nicht von irgendwoher. Ne? Und das ist ein Fehler, der in der Kaderzusammenstellung gemacht wurde und der im Winter nicht korrigiert wurde. Und ich glaube, das kann man einfach mal so knallhart und offen sagen. Insofern stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, was hätte der erste FC... Ja, Entschuldigung, sprich weiter.
Wobei, ganz kurz, man muss natürlich auch sagen, es kommt natürlich auch dann noch ein unglaubliches Verletzungspech dann auch noch hinzu. Ne? Ich meine, Adam Schrellack, gerade in der Phase, wo er sich eigentlich in die Startelf gekämpft hatte, hat dann Kreuzbandriss, fällt aus. Der Einzige, der im Moment eine Alternative zu Michael Ishak darstellen könnte, Törles Knöll, ist halt jetzt auch noch verletzt. Das spielt uns halt auch dann noch negativ in die Karten. Ne? Und das macht es halt dann für mich doppelt ärgerlich.
Ja, also das sind natürlich Punkte, wobei ich da auch sagen muss, Adam Schrellack ist jetzt, also natürlich hat er sich dann die Startelf gespielt, aber das meiner Meinung nach vor allem, weil er vielleicht ja diese Rolle, die Ishak momentan spielt, nämlich laufen, laufen und noch mehr laufen, einfach noch einen Ticken besser ausfüllt. Das ist ja jetzt nicht so, dass Adam Schrellack auf einmal durch übermäßige Torgefahr aufgefallen wäre und sich halt auf Törles Knöll zu stützen, einen jungen Kerl, der davor als höchstes vierte Liga gespielt hat, das ist natürlich auch einfach gewagt. Und das sind ja durchaus Probleme gewesen, die man im Winter kannte. Und deswegen sage ich, das ist ein Punkt, da hätte man handeln können, wahrscheinlich sogar handeln müssen. Einfach um die Chance auf den Klassenerhalt nicht leichtfertig liegen zu lassen. Aber das ist ein Thema, das haben wir vor Wochen, vor Monaten diskutiert und das können wir vor allem jetzt auch nicht mehr ändern. Und deswegen ist es eine Frage, die wir in die letzten vier Saisonspiele mitnehmen müssen, die man sich stellen darf und stellen muss. Was hätte man denn gegen Bayer Leverkusen anders machen können, Max, damit das ganze Spiel am Ende sich womöglich besser ausgegangen hätte?
Ja, das ist wieder die Frage, ne? Also ich glaube, an Schommers Stelle hätte ich es ähnlich angegangen. Ich habe vorhin noch auf dem Nachhauseweg den Rasenfunk gehört. Da kam so ein bisschen die Forderung, ja, man muss also die Nürnberger sind so ein bisschen die perfekte deutsche Mannschaft, also sie verkörpern so ein bisschen den perfekten deutschen Fußball. Schön das System einhalten und jeder spielt seine Rolle und nur keine individuellen Aktionen. Ich denke mir auf der anderen Seite da so ein bisschen, ich glaube, ohne individuelle Aktion hätten wir überhaupt keine Tore geschossen diese Saison. Aber es ist halt so ein bisschen wenig, sich auf die Verteidigung zu verlassen und dann irgendwie darauf zu hoffen, dass wir irgendwie einen Standard oder so reinkloppen. Ne? Das ist ja diese Saison auch noch nicht so häufig vorgekommen. Ich weiß nicht, es ist dann auch das Argument gefallen, ja, ein bisschen mehr Pressing. Die letzten Mannschaften, die haben die Leverkusener unter Druck gesetzt, aber das ist dann, waren dann halt auch andere Kaliber irgendwie mit unter anderem Leipzig, was halt einfach die Vorzeige-Pressing-Mannschaft ist. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, da einen anderen Matchplan irgendwie jetzt aus dem Hut zu zaubern. Es ist halt immer die Frage, ob du es dann damit schaffst, dass man irgendwie aggressiver drauf geht und versucht, die Leverkusener in die eigene Hälfte zu drängen. Das haben wir diese Saison auch schon ein paar Mal gesehen, was passiert, wenn wir früher anlaufen. Ich glaube halt einfach, das Problem ist, dass die Mannschaft der Saison hinterherläuft. Ne? Also dass es diese Möglichkeit, die Saison zu resetten, dass es die halt aktuell nicht mehr gibt. Und dass ein Spieler wie der Ishak, der einfach an den Toren gemessen wird, dass der halt auch einfach bei jedem Ballkontakt das so irgendwo im Hinterkopf hat und der sich denkt, okay, wenn jetzt was schief geht, ne, dann ist es, dann geht die ganze Scheiße irgendwie weiter. Und also ich bin da gar nicht dem Schommers so kritisch gegenüber, denn ich glaube selbst, dass diese Schneckentaktik irgendwie das Mittel der Wahl wäre und sich irgendwie Punkt für Punkt an Stuttgart ranzupirschen. Aber ja, also so matchplanmäßig habe ich da auch nichts anderes im Petto.
Ich werfe jetzt einfach mal so ein paar populistische Forderungen in den Raum. Wir spielen jetzt hier mal so ein bisschen meinsportpodcast.de Doppelpass und ihr sagt mir, ob das eine Möglichkeit wäre, um ja vielleicht auf der Zielgeraden das Ding doch noch umzubiegen. Möglichkeit 1, auch wenn wir damit nicht übermäßig erfolgreich waren, aber zum Beispiel gegen Leverkusen vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre, weil die da Schwächen haben. Wir müssen mehr Standardsituationen generieren und sei es einfach durch richtig stupide, dämlich aufs Tor draufhalten, einfach mal aus der zweiten Reihe schießen in der Hoffnung, dass jemand den Ball abfälscht und wir so eine Ecke kriegen.
Ja, aber das hat doch gegen Schalke auch schon nicht geklappt. Also gegen Schalke hatten wir doch auch unheimlich viele Ecken und das Tor ist dann trotzdem anders gefallen. Also ich weiß gar nicht, wie lange, naja, das Ishak-Tor ist, glaube ich, das letzte gegen Augsburg, das wir irgendwie aus einer Ecke geschossen haben, aber also so richtig die Zeiten der guten Club-Ecken, die sind doch auch schon ein Jahr her oder so.
Markus, bist du der Meinung von Max oder bist du anderer Meinung?
Also der Weg über die Standards, dass man die immer ein bisschen mehr generieren, sehe ich genauso wie Max. Dazu sind unsere Standards einfach zu ungefährlich im Moment. Was ich wiederum sehr wohl für ein probates Mittel halten würde. Das hörst du auch, wenn du im Block stehst. Es wird bei uns, glaube ich, viel zu spät geschossen. Also es fasst sich kaum mal einer ein Herz und zieht halt mal aus 20, 25 Metern ab. Das kann wunderbar zum Erfolg führen. Siehe unser Gegentor gegen Schalke. Irgendeiner hält einen Fuß dazwischen. Das Ding wird abgefälscht und es ist drin. Und ich glaube, dass wir mit ein bisschen mehr Mut im Torabschluss da mit Sicherheit vielleicht mal das eine oder andere generieren.
Wäre meine zweite Forderung gewesen. Deswegen, Max, die Frage an dich. Einfach mehr aus der zweiten Reihe draufhalten. Nicht alles bis zur Unendlichkeit ausspielen wollen. Gegen Leverkusen, wir hatten uns darüber unterhalten nach dem Spiel, gab es so zwei, drei Situationen, da ist man auch in Schönheit gestorben.
Ja klar, und du hast halt auch mit Löwen jemanden, der, sag ich mal, diesen Schuss hat. Und das hast du ja auch bei der Chance gesehen, ne? Der weiß schon, wo das Tor steht. Der hat auch gegen Hoffenheim, war das, glaube ich, vielleicht auch mit ein bisschen Glück, das Ding getroffen, aber der hat ja schon so ein paar so Kisten geschossen. Und ich glaube, auch Hanno hat keinen schlechten Schuss. Also ein Mittel wäre das auf jeden Fall. Nur muss man halt dann dieses, ja, wir spielen jetzt nochmal hinten rum und dann kriegt trotzdem der Verteidiger nochmal den Ball. Das muss man halt dann irgendwie abschalten. Und ich glaube halt dann trotzdem, dass viele unserer Spieler einfach ja in der zweiten Liga mehr Platz hatten. Und gerade in dem Behrens, dem hast du es ja sehr angesehen, dass er einfach diesen Platz auch braucht um den Ball und vor allem auch die Zeit braucht, bevor er angelaufen wird, um irgendwie was Verwertbares zaubern zu können. Und ich glaube, das ist halt in der ersten Liga schon nochmal eine andere Hausnummer als in der zweiten.
Die Quintessenz, wenn ich jetzt mal so resümiere, lautet, dass die Mannschaft qualitativ wahrscheinlich einfach im Offensivspiel zu limitiert ist, um gegen Kaliber Leverkusen, Bayern, Gladbach, Wolfsburg und so weiter, da großartig einen Stich zu sehen, dass man da defensiv gut stehen muss und hoffen muss, dass der Gegner einen Tag wie Dortmund erwischt. Ist das richtig, Markus?
Würde ich genauso unterschreiben, ja. Wir hatten es ja eben schon öfter, Max hat es auch gesagt, Hanno Behrens ist da so ein bisschen Paradebeispiel. Der war für mich in der vergangenen Saison der überragende Spieler in der zweiten Liga von seiner ganzen Art und Weise, aber er hat eben auch mehr Platz gehabt. Das Tempo in der zweiten Liga war geringer und das kriegt er halt in der ersten Bundesliga nicht auf den Rasen. Und da brauchst du halt dann wirklich mal ein Zuckertag von allen Mann, die auf dem Platz stehen, damit du gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel oder vielleicht auch sogar schon aus dem mittleren Drittel wirklich mithalten kannst und dann ein Spiel siegreich gestaltest.
bleibt unterm Strich also wahrscheinlich das, was Max gerade eben schon angesprochen hat, dass die Mannschaft letzten Endes vor allem dieser Phase, so ab Mitte der Hinrunde bis Ende der Hinrunde insbesondere hinterherrennt, als man dann da so gar keinen Stich mehr gesehen hat. Und dann müssen wir jetzt irgendwie mal hoffen, und formulieren wir es einfach, oder da zitiere ich jetzt einfach mal den Kollegen Alex Endel: Hoffnung machen nur andere. Und dann hoffen wir einfach mal, dass der Stuttgarter Trainerwechsel verpufft und wir noch ein bisschen weiter hoffen können. Und dann sprechen wir gleich erstmal hier bei Total Beklubbt über zwei Dinge abseits des Platzes. Das eine, das ist ein Interview mit Ex-Trainer Michael Köllner. Das andere, das ist die Lizenzerteilung der DFL.
Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm auf meinsportpodcast.de. Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt, auf meinsportpodcast.de.
Wir möchten uns hier bei meinsportpodcast.de nun über zwei Themen rund um den FCN, aber abseits des Platzes unterhalten. Und anfangen möchten wir mit etwas, das eigentlich zur Geschichte des ersten FC Nürnberg gehört und gar keine Gegenwart mehr ist, aber trotzdem so für ein bisschen Feedback und Hallen in der Social-Media-Blase, in der wir uns ja bewegen, geführt hat. Markus, unser werter Herr Ex- und Aufstiegstrainer Michael Köllner war im Bayerischen Rundfunk zu Gast bei Dudes-Freund Markus Othmer, hat da ein paar Einblicke in sein Seelenleben gegeben, wirkte für mich erstmal relativ aufgeräumt, wirkte deutlich entspannter, als er das zum Ende seiner Trainertätigkeit beim FCN getan hat. Hat aber eine Äußerung getätigt, die sicherlich nicht alle gerne gehört haben beim ersten FC Nürnberg, als es darum ging, dass Boris Schommers jetzt der Cheftrainer ist.
Ja, also ich habe mir es auch erst im Nachhinein angehört, weil es mir ein Bekannter gemailt hatte. Ich die letzten Tage weder bei Twitter noch bei Facebook noch sonst wo großartig unterwegs war und das eigentlich auch nicht mitbekommen hatte. Und es war eben so die Quintessenz. Kölner sagte dann eben so nach dem Motto, das war so nicht abgesprochen, auf die Frage, ob Boris Schommers da jetzt irgendwie einen guten Job macht. Also so unterm Strich nach dem Motto, er hätte blinde Gefolgschaft von seinem Co-Trainer erwartet, wenn er gefeuert wird, dass er dann auch die Brocken hinwirft und so weiter und so fort. Und ja, erinnert mich so ein bisschen fast schon an ein beleidigtes Kindergartenkind. Wenn das eine das nicht mehr spielen darf, dann sollen die anderen zukünftig auch darauf verzichten, damit zu spielen. Und ich hab bislang eigentlich ja auch, war ich immer ein Verteidiger von Kölner, aber mit solchen Aussagen macht er sich halt wirklich überhaupt keine Freunde. Und ich fand es ziemlich daneben. Vor allem diese Tatsache, dass dann bei sowas dann noch nachgekattelt werden muss. Einfach dumm, unnötig. Und er hat sich damit auch, glaube ich, einige Sympathien, die er bei vielen doch noch hatte, glaube ich, echt verspielt dann damit.
Max, wie hast du seine Äußerungen wahrgenommen? Er schob da ja so ein bisschen auf dieses, das war so nicht abgemacht oder das war so nicht ausgemacht, noch hinterher, dass Boris Schommers und er als Team diese Mannschaft zusammengestellt, geformt, etc. Haben. Weswegen dann mein erster Gedankengang, ist das so ein Nachtreten in Richtung Aufsichtsrat, was ich vielleicht irgendwo auch hätte verstehen können, dann doch irgendwie ja beiseite geschoben habe, weil es für mich schon irgendwie wie ein Angriff auf Boris Schommers wirkte. Wie hast du diese Aussage wahrgenommen?
Ja, es ist ein bisschen Spekulation. Also für mich ist irgendwie, war diese Aussage irgendwie auch überhaupt keine Enttäuschung, oder ich fühle mich jetzt da auch gar nicht als Clubfan oder als Mitglied oder wie auch immer da angegriffen. Also ich finde, da gehört irgendwie auch gewaltiges Portionchen Spekulation dazu. Ich glaube einfach, das war so ein bisschen Impulsivität, die Kölner ja schon in seinen Aussagen schon immer so ein bisschen inne hatte. Was jetzt schlussendlich da dahinter steckt, ob das gegen den Aufsichtsrat geht, ob das gegen Schommers persönlich geht, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich fand ich hab's ja auch nur über Social Media mitbekommen, hab dann gesagt, ja, lass das doch noch mit in die Sendung nehmen, hab's mir dann eben auch noch in voller Länge angeguckt und fand jetzt irgendwie dieses ganze Interview wesentlich weniger schlimm, als es gemacht wurde. Man ist halt diese Aussagen auch einfach nicht mehr gewöhnt, dass sich mal jemand zu irgendwas hinreißen lässt, weil man hat ja dann auch ja schon gesehen in dem Interview, dass der Moderator oder der Moderator der Sendung irgendwie diese Antwort irgendwie jetzt nicht erwartet hat. Von daher, weiß ich nicht, ich fand das einfach so ein typischer Kölner Move. Klar kann man auch auf der Seite stehen, dass das irgendwie dieses Nachtreten nicht schön ist. Sehe ich auch so. Aber also richtig schlimm fand ich es jetzt persönlich, also persönlich sowieso nicht, aber auch objektiv nicht. Es war halt so ein bisschen so ein Bier- und Brezen-Gespräch, hat da so ein bisschen die Atmosphäre und hat halt frei von der Leber weg Dinge gesagt. Und klar hat man gemerkt, es gibt wohl irgendwo noch Unmut, aber ja, ich kreide ihm das jetzt nicht an. Ich hätte, glaube ich, die Aussage jederzeit so auch von ihm ja erwartet, dass so irgend sowas kommt in der Richtung.
Gut, am Ende ist es wahrscheinlich einfach ein Stück weit auch so, denn abgesehen von dieser einen Aussage gibt es ja wirklich nichts, woran man da sich groß aufhängen kann. Ist es so eine Geschichte, die typisch in den Zeiten von Twitter, Facebook und Co. ist. Da wird was hochgekocht, wo eigentlich wenig Substanz da ist, und dürfen gespannt sein, ob und wann Michael Kölner seinen nächsten Job annimmt und seine Frau ihn dann nicht mehr zum Reisen zwingt. Lasst uns über was anderes sprechen, und das können wir einfach so sagen, das ist durchweg positiv. Und das ist tatsächlich für mich, ich weiß gar nicht warum, aber es ist irgendwie überraschend, nämlich der erste FC Nürnberg erhält die Lizenz ohne Auflagen und Bedingungen. Und das ist für die jüngeren Zuhörer unter uns wahrscheinlich ein Novum oder für unsere jüngeren Zuhörer, denn das ist das letzte Mal vor quasi einem Jahrzehnt geschehen. Seitdem hat der erste FC Nürnberg manchmal direkte Auflagen bekommen, insbesondere ja in der jüngeren Vergangenheit, aber oftmals zumindest Bedingungen für die Lizenzerteilung gestellt bekommen. Jetzt ist das Ganze ohne irgendwas geschehen, weil, so hat es dann Nils Rosso, der jetzt der kaufmännische Vorstand des FCN ist, gesagt, letzten Endes, ja, vor allem darauf fußt, dass man ein wirklich signifikant positives Eigenkapital, ich glaube, das waren die Worte, die in der Presseerklärung stehen, besitzt und damit natürlich ganz klar offensichtlich den richtigen Weg in den letzten Jahren gewählt hat. Eine Meldung, die, ich vermute, auch bei dir gut angekommen ist, Max.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eben ja Verdienst von Meske, also vor allem von Meske. Aber ich glaube auch, zum Teil von Bornemann, so ein bisschen die Ära Bader und alles, was nach dem Pokalsieg irgendwie schief ging. Das so finanziell zumindest größtenteils den FCN wieder auf solide Füße zu stellen und irgendwie immer noch trotzdem im Profifußball zugegen zu sein, sogar in der ersten Liga jetzt und nächstes Jahr immer noch in einer der beiden Top-Ligen. ja, ich glaube, da kann man einfach nur, auch wenn er jetzt schon nicht mehr da ist, einfach nur Danke sagen an der Stelle und ja, sich auch einfach mal wirklich uneingeschränkt freuen über so eine Meldung.
Ja, Danke sagen insbesondere eben an Michael Meeske, der tatsächlich ein für uns damals, ich weiß es noch, als wäre es gestern, als wir uns in diesem Podcast hier unterhalten haben, für uns ein unfassbares Wirrwarr auseinanderklamüsert hat, das die Ära Bader-Voida hinterlassen hat. Und dann, ja, in Zusammenarbeit mit Andreas Bornemann, ein Stück weit natürlich auch in Zusammenarbeit mit Michael Kölner und ohne den Wiederaufstieg wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht so schnell gegangen, den Verein auf finanziell stabile Füße wiedergestellt hat. Denn Markus, das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir hier mitunter auf einem ja wahrscheinlich hohen Niveau meckern. Der erste FC Nürnberg, das ist nicht so lange her, stand im Worst Case vor dem finanziellen Kollaps.
Das ist richtig. Und da ist wirklich jeder Stein umgedreht worden. Und auch ich kann mich dem Dank an Michael Meeske, vor allem an seine Adresse, wirklich nur anschließen. Wobei ich sagen muss, dass mich diese Meldung heute gar nicht so sehr überrascht hat, also die Meldung an sich, weil es war mehr oder minder ja absehbar, die Entwicklung der letzten Geschäftsjahre hat eben genau darauf auch hingearbeitet, aber du hast es vorhin richtig zitiert, dieses signifikant positive Eigenkapital zum 31.12.2018, das war das, was mich dann jetzt wieder extrem überrascht und auch sehr, sehr positiv überrascht hat, weil in den letzten Jahren ist halt nicht so mit den Voischen Hin- und Herschiebereien kurz vor Bilanzstichtagen hantiert worden, sondern man ist offen mit den Dingen umgegangen und hat jetzt nicht irgendwas vom einen ins andere Geschäftsjahr verschoben, um eine Bilanz zu schönen. Und es tut einfach mal wieder richtig gut zu wissen, dass der Verein finanziell jetzt doch ziemlich konsolidiert mal wieder dasteht. Wir sind trotz aller positiven Meldungen mit Sicherheit noch nicht aus allen Dingen raus, dass wir da jetzt sagen können, wir können uns beruhigt zurücklehnen, aber es ist alles in der richtigen Richtung. Die groben Gefährdungen sind jetzt mal weg. Und jetzt kann man auch sehen, dass man vielleicht auch wieder ein bisschen Geld entsprechend dann auch investiert, weil egal wie diese Saison jetzt ausgeht, in vier, vielleicht oder hoffentlich sechs Spielen, ob wir dann in der nächsten Saison in Liga 1 sind, wir werden auf alle Fälle personell nachlegen müssen. Und auch für Liga 2, wenn der Weg nun runtergehen sollte, auch da muss Geld in die Hand genommen werden. Und zumindest sieht es jetzt nicht so aus, dass wir mit jeder Verpflichtung der Insolvenz ein Stück näher kommen. Also von daher kann man, glaube ich, ein bisschen durchatmen jetzt.
Das waren doch gute Worte zum Thema Lizenzerteilung. Ich möchte noch was nachschieben. Es gibt übrigens immer noch Gartenzwerge, aber es gibt keine Haustür mehr beim ersten FC Nürnberg.
Gibt es den Gullideckel noch? Da wollte ich schon mal.
Ich glaube, den Gullideckel gibt es auch nicht mehr. Alles, woraus du ein Haus bauen könntest, das ist so. Ist nicht mehr im Fanshop enthalten. Vielleicht gibt es noch Altbestände. Wir sollten uns mal an den ersten FC Nürnberg wenden. Gut, dann lasst uns einen Strich darunter ziehen, was ein möglicher Abstieg für den ersten FC Nürnberg bedeutet. Damit werden wir uns hier beschäftigen, wenn es soweit ist. Es gibt Summen, die mittlerweile genannt werden für einzelne Spieler, sofern sie denn nach dem Abstieg wechseln wollen, für die sie dann wechseln können. Und so viel ist, denke ich, jedem Clubfan klar. Markus hat es angesprochen, wenn man absteigt, dann wird was passieren müssen.
Felix, ganz kurz, 179 Euro kostet der Gullideckel und ist noch im Sortiment.
Er ist noch da, meine Güte.
Yes.
Okay, wir sollten ein Crowdfunding starten und dann verlosen wir einen Gullideckel. Vielleicht finden wir auch einen Sponsor, der den Gullideckel sponsort und dann verlosen wir den. Okay, ich dachte, er wäre raus. Also lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Die Haustür ist wirklich raus, das habe ich nachgeguckt, aber Gullideckel scheint noch da zu sein. Ob das nächste Spiel des ersten FC Nürnberg besser im Gullideckel verschwinden sollte, darüber unterhalten wir uns gleich. Das geht nämlich gegen den FC Bayern München. Der gastiert dann im Max-Morlock-Stadion und es fühlt sich mal wieder nach einem Spiel an, das es eigentlich nicht braucht, wie so oft, wenn es gegen die Bayern geht. Wie Markus und wie Max das sehen, hört ihr gleich hier bei Total Bekloppt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Der erste FC Nürnberg empfängt im womöglich vorletzten Heimspiel der Saison 2018-2019 am Sonntag um 18 Uhr den FC Bayern München und damit den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Es ist ein Spiel, das letzten Endes nur gewonnen werden kann, würden Optimisten sagen, oder ein Spiel, in dem man tunlichst aufs Torverhältnis achten sollte, sagen diejenigen unter uns, die eher negativ gestimmt sind. Hier bei Total Beklubbt sind immer noch Markus Schulz und Max Rossmehl zu Gast. Mein Name ist Felix Amrain und wir wollen noch ein wenig vorausblicken zum Abschluss unseres heutigen Podcasts und mal schauen, was denn gegen den FC Bayern München möglich ist. Der ein oder andere, Markus, der sagt immer, einmal einfach so wie Freiburg spielen oder es eben wie Düsseldorf machen und eben doch das Unerwartete schaffen. Da muss ich ehrlich gestehen, da schlägt fränkischer Pessimismus jeglichen Optimismus, mit dem ich sonst durchs Leben schreite, bei mir um Längen. Ich sehe keinerlei, wirklich keinerlei Chance, wie der FC Bayern München auch nur einen Punkt bei uns lässt. Wie geht's dir?
Ich hab's mir vorhin schon überlegt, als du im ersten Teil das eben auch gesagt hast, vielleicht mal so spielen wie Freiburg. Wir machen das am Sonntag einfach mal. Fragen mich bitte nicht, woher ich diese Zuversicht im Moment nehme, aber ich rechne wirklich damit, dass wir den Bayern nicht alle drei Punkte mit nach Norditalien runterschicken. Warum? Ich kann es ja nicht sagen. Irgendwie im Gefühl, ich hab's am Wochenende schon mal artikuliert und ich glaube da irgendwie dran.
Ja, also das ist etwas, was, glaube ich, mal einer eingehenderen Studie unterzogen werden muss, dieser unfassbare Optimismus, wenn wir auf den kommenden Gegner blicken, der sich hier immer wieder niederschlägt. Max, wie geht's dir? Bist du da ähnlich geartet wie Markus oder stehst du hier auf meiner Pessimistenseite?
Ich stehe natürlich auf deiner Pessimistenseite. Ich habe mich riesig gefreut, als ich den Spielplan gesehen habe, dass ich gesehen habe, vier Spieltage vor Schluss haben wir die Bayern bei uns, da ist die Meisterschaft wahrscheinlich eh schon entschieden. Ja, so kann es kommen, ne? Jetzt haben die, jetzt müssen die quasi ihren Vorsprung verteidigen bei uns, das heißt, es geht noch um was. Von daher, ja, wie gesagt, vielleicht haben wir Glück. Ich glaube aber wirklich, das ist auch das Einzige, was uns da hilft. Irgendwas Unkonventionelles, irgendein abgefälschter Hurenball, der reingeht, keine Ahnung, Zitat Ende. Ich kann's dir nicht sagen. Ich glaube auch, dass wir da wenig holen werden.
Womöglich müssen sie ja ihren Vorsprung gar nicht verteidigen, weil die guten Herren in den Trikots des FC Schalke 04 Borussia Dortmund am Vortag geschlagen haben und damit
natürlich
auch bei einer Münchner Niederlage es bei einem Punkt Vorsprung bleibt.
Also da ist die Chance echt größer, dass wir die Bayern schlagen, als dass Schalke in Dortmund.
Da gehe ich mit.
Das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Also einfach anhand dessen, wie sich Schalke 04 auch bei uns verkauft hat. Und jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim, wir hüllen den Mantel des Schweigens über die Spiele des FC Schalke 04. Womöglich würde uns ja so ein 25 Jahre Helmer Gedächtnis nicht Tor helfen, aber das ist unmöglich geworden. Deswegen kürzen wir die Geschichte einfach mal ein Stück weit ab und tippen das Spiel des ersten FC Nürnberg und ihr sagt mir dazu noch, ob unsere Hoffnungen am Leben bleiben, weil ich von euch wissen möchte, ob Gladbach Stuttgart schlägt. Markus, dir gebührt der Vortritt.
Also gut, Gladbach gewinnt in Stuttgart. Da bin ich jetzt mal Zweckoptimist. Und für unser Spiel tippe ich auf ein 1:1. Wir haben zwar kein 25 Jahre Gedächtnis, Thomas Helmer Phantomtor, aber vielleicht doch ein, keine Ahnung, 10 Jahre Eigler Gedächtnistor aus 35 Metern vom linken Flügel von Matheus Pereira und wir spielen 1:1.
Markus, das ging ja runter wie Öl. Da hast du ja Erinnerungen in mir hochgeholt, die ich ganz weit weggeschoben hatte. Weiß ich auch nicht warum. Wunderschön. Manuel Neuer steht dummerweise mittlerweile im Kasten. Wobei, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass er es ist. Max, wie endet das Wochenende für den ersten FC Nürnberg?
Ja, Neuer wird ja wahrscheinlich gar nicht im Tor stehen, sondern eher hier der Ulreich.
Verdammt, der bleibt auf der Linie, ne?
Der bleibt wahrscheinlich auf der Linie. Ich glaube tatsächlich, dass sich die Borussia in Stuttgart schwer tut und wir aber trotzdem irgendwie am Leben bleiben und es da irgendwie ein Unentschieden gibt. Und ich glaube aber, dass wir das verlieren werden. So leid es mir tut, aber ich glaube, wir kriegen 2 Tore. 0:2 ist mein Tipp.
Dann würde es schon verdammt schwer werden, ne? Das müssen wir auch so sagen. Also dann sind es 4 Punkte Rückstand bei noch 3 Spielen, dann wird es ein verdammt dickes Brett, das da zu bohren ist, oder ein sehr schwerer Bock, den wir umstoßen müssen. Ich bin auch einfach mal Zweckoptimist. Ich hoffe, dass der Stuttgarter Trainerwechsel einfach gnadenlos verpufft, weil die Mannschaft einfach nicht mehr an irgendwas glaubt und deswegen gewinnt Borussia Mönchengladbach da relativ souverän 2:0. Und der erste FC Nürnberg, der büßt aber was im Torverhältnis ein, kommt gegen die Bayern etwas unter die Räder und verliert 4:0. Aber wir erinnern uns ans vergangene Wochenende. Stuttgart hat da was für die Tordifferenz des ersten FC Nürnberg getan, durch seine 6:0-Klatsche in Augsburg. Und dann dürfen zumindest unsere Hoffnungen erstmal noch weiterleben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Markus und bei Max. Verweise natürlich wie immer auf unsere Twitter- und Facebook-Seite beziehungsweise einfach auf den Eintrag bei meinsportpodcast.de. Da könnt ihr sicherlich, da könnt ihr genauso nachlesen, wo wir alle dann in den sozialen Medien zu finden sind. Außerdem natürlich auch der Hinweis auf das Gegnergespräch gegen den FC Bayern München. Das kommt im Laufe der Woche. Entenmanns Ecke fällt dafür aus. Jakob Lexer macht Osterferien, genauso wie die Kollegen von Clubfans United. Und wir melden uns dann nächste Woche wieder und hoffentlich sprechen wir dann über ein Christian-Eichler-Gedächtnistor. Und dann hören wir uns wieder hier auf meinsportpodcast.de.
Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.